Deutschlandfunk, Kultur heute.
Schwitzen fürs Rheingold. In Bayreuth, da kannst du im Parkett auf den Holzstühlen im unklimatisierten Richard-Wagner-Festspielhaus schon mal ordentlich warm, ja geradezu heiß werden. Ansonsten sind Museen, Konzert- und Opernhäuser mit 1000 Plätzen ziemliche Energiefressmaschinen. Was können eigentlich Musiker und Orchester zum Klimaschutz beitragen? Das fragen wir unter anderem heute in Kultur heute und dazu lädt sie Michael Köhler am Mikrofon ein. Mit Volker Beck, dem Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, sprechen wir über Antisemitismusklauseln. Wie grundrechtskonform sind eigentlich solche präventiven Maßnahmen? Und noch eine Caspar-David-Friedrich-Ausstellung zum 250. Geburtstag. Sie beginnt heute Abend in Dresden.
Deutschlandfunk Klimatag. So geht Klimaschutz.
Vor 4 Jahren. Wir haben Mitglieder zahlreicher deutscher Berufsorchester den Verein Orchester des Wandels Deutschland e.V. gegründet. Klima, Natur, Artenschutz, das sehen wir als Teil unseres Kulturauftrags an. Wir wollen als MusikerInnen für dieses wichtige Thema aktiv werden. Das ist auf der Website des Vereins zu lesen. Detlef Groß, er ist Bratscher am Nationaltheater in Mannheim und im Vorstand des Vereins Orchester des Wandels. Ihn habe ich gefragt, auf welchen Feldern sind Sie denn aktiv?
Eine der Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen, ist die Betriebsökologie von Kulturinstituten. Nach der Analyse der Daten ist es tatsächlich sehr, sehr deutlich so, dass es absolut nicht stimmt, dass Theater große Energiefresser werden, sondern der gesamte Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch der Kulturszene ist so gering, dass er im Grundrauschen der gesellschaftlichen Emissionen komplett untergehen würde. Also sprich, wenn Sie einen großen Stromzähler an Deutschland machen würden und alle Kultur aus- oder anschalten, das würden Sie gar nicht sehen. Also das heißt, ein großes Opernhaus mit 350.000 oder 500.000 verkauften Tickets hat etwa so ein Output wie ein normales Schwimmbad.
Herr Groß, weniger Reisen, ökologischen Fußabdruck von Orchestern und Besuchern senken, wie geht sowas?
Ja, also weniger Reisen ist natürlich ein großes Reizthema, insbesondere für die Konzertorchester oder ein sensibles Thema. Und auch da ist also unsere Ansicht in Orchester des Wandels, dass natürlich ein internationaler Kulturaustausch total wichtig ist. Ja, das heißt, es gibt einfach Dinge, die auch gut sind, dass sie so sind, dass Orchester eben rumkommen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich irgendwie zu viel und oft auch nicht unbedingt durch einen Kulturauftrag gedeckt. Also das erste Mal ist die Frage zu hinterfragen, welche Konzertreisen sind wirklich im Sinne des internationalen Kulturaustauschs wichtig und sinnvoll. Und da auch da die Emissionen vergleichsweise immer noch sehr, sehr gering sind. Also das, es wird so mit dem Finger drauf gezeigt, ja, dass ein Orchester mit 100 Mann irgendwo hinfliegt, aber dass im gleichen Moment Tausende von Leute irgendwie unhinterfragt nach Mallorca in Urlaub fliegen, wird nämlich hinterfragt. Das ist natürlich so ein bisschen eine Dissonanz in der Wahrnehmung. Aber wir kümmern uns trotzdem drum, weil wir es wichtig finden. Wir als Kulturschaffende sind in der Öffentlichkeit zu sehen. Und deswegen ist das, was wir tun, hat auch eine gewisse Vorbildwirkung im Sinne von, welche Richtung wir uns da bewegen. Und deswegen versucht man natürlich, Reisen zu reduzieren. Wenn man dann eben doch den internationalen Kulturaustausch wahrnimmt, dann kann man eben gucken, dass man zum Beispiel mehr Konzerte an einem Ort macht oder eben Rundreisen statt hierhin und dorthin und hierhin und dorthin. Man kann gucken, dass man bei den Reisen den Impact verringert und da gibt es erstaunlich viele Möglichkeiten. Würde jetzt den Rahmen sprengen, aber um solche Sachen kümmern wir uns. Ja, wie kann man das Cargo reduzieren? Wie kann man wirklich nur mit der Anzahl der Leute fliegen, die man braucht, wie kann man Flieger verwenden, die eben energiesparender sind. Da gibt es auch sehr, sehr große Unterschiede, bis zu 50%.
Herr Groß, Sie engagieren sich mit dem Orchester des Wandels auch in Madagaskar und Brasilien. Wie und warum?
Warum Madagaskar und Brasilien? In Madagaskar und in Brasilien wachsen in den Urwäldern Bäume, aus denen Instrumente gemacht werden. Also in Madagaskar das Ebenholz und in Brasilien das Pau-Brasil oder Pernambuco, was aus dem alle Geigen und Bratschen und fast alle Cellobögen dieser Welt sind. Und diese Hölzer sind vom Aussterben bedroht und wir kümmern uns, also die Identifikation mit diesem Instrumentenholz bringt uns dahin, eben diese Projekte zu unterstützen. Allerdings sind das keine Plantagen, wo wir jetzt einfach nur versuchen, uns das Holz für die Zukunft zu sichern, sondern das sind eben Wiederaufforstungsprojekte, wo wir versuchen, durch den Holzabbau zerstörten Urwald in der vollen Biodiversität wiederherzustellen, in dem Rahmen, in dem wir die Möglichkeiten dazu haben. Das alles mit Spenden und Engagement deutscher Berufsorchester.
Stichwort Instrumentenholz. In Kunstmuseen gibt es schon Umweltbeauftragte oder Sustainability Manager. Da werden dann keine Klebestreifen mehr zur Bildlegendierung verwendet, sondern auf die Wand gemalt. Die Eintrittskarten sind auch schon mal aus Gras oder Heu gepresst und bedruckt. Eine Bratsche oder ein Cello aus Glas gibt es, glaube ich, schon in der avantgardistischen Kunst, aber aus Heu, da müssen wir, glaube ich, noch drauf warten. Ich will es nicht veralbern. Das Ganze hat doch auch Grenzen. Wir wissen, dass die beste Akustik nun mal von Holz und Parkett kommt, auch im Orchestersaal. Ja.
Also auch da muss man wieder irgendwie nach der Verhältnismäßigkeit gucken. Übrigens, wenn Sie gerade ansprechen, Nachhaltigkeitsbeauftragter. Ich bin tatsächlich Nachhaltigkeitsbeauftragter im Nationaltheater Mannheim. Den Job habe ich mir quasi erstritten und mir selber geschaffen. Wenn Sie sich jetzt die nachhaltige Verwendung von Holz anschauen, dann ist eine Geige damit zu bauen das Nachhaltigste, was es überhaupt gibt. Wenn Sie, und zwar ganz im Ernst, also nichts wird mit solcher Sorgfalt über die Jahrhunderte weitergegeben wie eine aus Holz gemachte Geige. Wenn wir mit allen Materialien in unserem Leben so sorgfältig umgehen würden wie mit unseren Musikinstrumenten, dann hätte die Welt einen ganz großen Teil der Probleme nicht, wo wir jetzt heute Sachen produzieren, von denen wir wissen, dass sie in 2 Jahren kaputt gehen. Wenn die Geigen, die heute gemacht werden, von denen hofft man, dass sie in 250 Jahren noch funktionieren. Natürlich ist es trotzdem ein Problem, vor allem Billiginstrumente, Industrie, die eben diese Sachen abholzt. Und da gucken wir natürlich eben auch hier wieder, man kann der Natur und diesem Planeten eine ganze Menge Dinge entnehmen, ohne dass er Schaden da ist. Ja, man muss halt einfach auf die gucken, dass man eben nur so viel aus den Wäldern nimmt, wie die auch verkraften, dass man eben wieder aufforstet, dass man auf das ganze Ökosystem guckt an der Stelle und dass man eben auch versucht, das gerade im Moment ein Riesenthema ist in Brasilien mit dem Pau Brasil, mit dem Pernambuco-Holz, dass man versucht eben Holz zu zertifizieren, was aus nachhaltigem Anbau kommt und dass eben nur noch zertifiziertes Holz gehandelt werden darf.
Detlef Groß, Bratscher und im Vorstand des Vereins Orchester des Wandels und zum Beitrag von Orchestern und Musikern zum Klimaschutz. Der Wanderer über dem Nebelmeer, das berühmte Gemälde, das berühmteste wahrscheinlich von Caspar David Friedrich. Da steht zwar ein Mann im Gehrock mit Stock hoch über der Zivilisation, aber er sieht nichts. Besser, er sieht, dass er nichts sieht. Außer unscharfen Wolken, ungewisser Zukunft oder innerer Weite. Dem Städter ist die Natur fremd geworden. Selbst von erhabenem Standpunkt aus wird nur die Unschärfe schärfer. Caspar David Friedrich ist Lutheraner als Maler und bezweifelt das Sichtbare. Ihm ist die Naturanschauung fraglich geworden. Über 300.000 Besucher in der Hamburger Kunsthalle haben ihn gesehen. Knapp 300.000 waren es in der Alten Nationalgalerie Berlin. Caspar David Friedrich, kurz CDF, erzieht immer. Vor 250 Jahren wurde der Maler in Greifswald geboren. In Dresden malte er die großen Werke, lebte dort 40 Jahre bis zu seinem Tod. Heute Abend wird doch die Sonderschau in Elbflorenz eröffnet, Caspar David Friedrich, wo alles begann. Und zwar in den staatlichen Kunstsammlungen, im Albertinum und im Kupferstichkabinett. Für uns war Grit Krause zwischen München am Meer.
Er war in Dresden sehnsüchtig erwartet worden. Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer. Weil dieses Gemälde von 1818 als Inbegriff der Romantik gilt, aber auch, weil für viele hier seine Naturerfahrung, der Felsen, auf dem der Wanderer steht, die aufsteigenden Nebelschwaden sehr real und immer wieder erlebbar sind, einen Katzensprung entfernt in der sächsischen Schweiz. Um dieser Sehnsucht gerecht zu werden, empfängt das berühmte Bild, das sonst in der Hamburger Kunsthalle hängt, die Besucherinnen und Besucher gleich zum Auftakt und lädt danach ein, sich den anderen 46 Gemälden Friedrichs eingehender zu widmen.
In Dresden, wo die Menschen so sehr mit Friedrichs Werk vertraut sind, können wir ein bisschen mehr in die Tiefe auch gehen.
So erläutert Holger Birkholz, Kurator der Ausstellung im Albertinum, das zu den staatlichen Kunstsammlungen gehört. Deshalb findet man hier und da direkt neben Friedrichs Bildern Werke aus der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister von Landschaftsmalern des 17. Jahrhunderts.
Wie eben Salvator Rosa, Claude Lorrain und Jakob van Ruysdael, weil das drei Künstler waren, die in der Zeit der Romantik als extrem vorbildhaft empfunden wurden. Und das waren im Grunde genommen Bilder, vor denen musste sich Friedrich behaupten. Und wir zeigen in der Ausstellung, wie er das macht.
Weitere Themen, denen sich die Ausstellung widmet, sind beispielsweise Politik und Religion.
Die Landschaften haben bei ihm immer einen politischen und auch einen religiösen Hintergrund. Wenn es bei den zwei Männern in Betrachtung des Mondes um demokratische Ideen geht und um bürgerliche Freiheit, dann ist das auch formuliert als eine Art Erlösungshoffnung.
In 5 aneinandergereihten großzügigen Kabinetten werden die Gemälde Caspar David Friedrichs gezeigt. Beeindruckend dabei inszeniert der Tetschener Altar, auch als Kreuz im Gebirge bekannt. In einer schwarz ausgestatteten Vitrine wird das Gemälde von hinten illuminiert, in Anlehnung an die Präsentation des Bildes 1808 im Dresdner Atelier des Malers. Zur Inszenierung gehört aber auch eine lange Galeriewand mit rund 120 Werken von Zeitgenossen. Dicht an dicht in Petersburger Hängung, wie es bei den jährlichen Akademieausstellungen damals üblich war. Diese Praxis hatte Friedrich kritisiert. Nachzulesen, wie alle seine kunsttheoretischen Betrachtungen, in dem einmaligen Manuskript, das in der Parallelausstellung im Dresdner Kupferstichkabinett gezeigt wird. Kuratiert hat sie Petra Kuhlmann-Hodig.
Wir haben hier so eine Art Prolog mit dem Manuskript und dann haben wir 3 Kapitel, die wir auch aus den Äußerungen des Manuskriptes heraus entwickelt haben.
Während im Albertinum der Maler Friedrich im Mittelpunkt steht, widmet man sich im Kupferstichkabinett dem Zeichner. Selten gezeigte fragile Studien, Entwürfe und Zeichnungen des Romantikers werden ausgestellt. Höhepunkt ist das kürzlich von der Klassikstiftung Weimar, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und den staatlichen Kunstsammlungen Dresden erworbene Karlsruher Skizzenbuch von 1804. In einem abgedunkelten Separé kann man einen Blick darauf werfen und an einer Medienstation sich in die einzelnen Skizzen hineinzoomen.
Es ist für uns jetzt hier in Dresden einfach total wunderbar, weil das einfach hier unmittelbar die Umgebung zeigt.
Mit Blick auf die bereits zurückliegenden Jubiläumsausstellungen in Hamburg und Berlin unterstreicht Marion Ackermann, Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen, schließlich noch einmal das Besondere an der Dresdner Schau.
Eben diese Unmittelbarkeit des Nachvollziehens einerseits hin zu den alten Meistern, das hat man so vorher noch nie gesehen. Und die Natur ist in vielen Aspekten fast unverändert, also man kann es komplett nachvollziehen. Und das Kupferstichkabinett hat eine Möglichkeit, durch diese Ausstellung seiner Zeichnungen zu zeigen, wie eigentlich das Zeichnerische mit dem malerischen Werk zusammenhängt.
In Dresden also wurde Caspar David Friedrich zum Romantiker, als der er heute aller Orten gefeiert wird. Und nicht von ungefähr heißt die finale Schau des Ausstellungsreigens denn auch, wo alles begann.
Grit Krause war das zur Eröffnung von Caspar David Friedrich in Dresden. Sind Antisemitismus-Klauseln in der Kulturförderung rechtens? Staatsrechtler Christoph Möllers hat dazu im Frühjahr ein Gutachten zur Zulässigkeit von präventiven Maßnahmen der Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus in der staatlichen Kulturförderung erarbeitet. Die Debatte war nach dem Berlinale-Eklat und pro-palästinensischen Äußerungen neu entfacht worden. Während der Filmgala war der Nahostkonflikt mehrfach thematisiert worden. Der Grünen-Politiker Volker Beck ist Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und hat gerade einen Antragsentwurf für seine Fraktion zum Schutz jüdischen Lebens verfasst. Volker Beck habe ich gefragt, Sie haben ein Gespenst in der kulturpolitischen Debatte gesehen, ausgemacht, entdeckt. Sie kritisieren die Kritiker eines interfraktionellen Aufrufs von Mitte Juli zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Warum?
Ja, weil also das gegenwärtig, was als Kritik verhandelt wird, hat mit dem konkreten Antragstext, der da gerade zwischen den Fraktionen verhandelt wird, herzlich wenig zu tun. Wenn das alles, was da als Strohmänner aufgebaut wäre, tatsächlich im Antrag stünde, dann muss man sagen, dann hätten die Kritiker womöglich recht, aber das ist natürlich nicht der Fall. Der Antrag ist auch, wenn er denn so kommt und beschlossen wird, auch noch kein Gesetz, sondern allenfalls eine Aufforderung an die Bundesregierung, mal gesetzlich was vorzulegen. Und eins muss doch eigentlich auch sozusagen klar sein, also dass der Staat Antisemitismus nicht bezahlen will, das ist doch erstmal ein vernünftiger Gedanke. Und dann ist die Frage, wie kann man das juristisch, verfassungskonform und freiheitsfreundlich implantieren?
Der Staatsrechtler Christoph Möllers hat im Auftrag der Kulturstaatsministerin ein Gutachten gemacht. Ich versuche es in drei Sätzen kurz zusammenzufassen. Kunst- und Kulturziele können durchaus auch mit anderen Zielen verbunden werden, ne, wenn man so ein Theater baut. Grundrechtlich relevant wird es dann aber bei individueller Förderung, wenn die mit Bedingungen verknüpft wird. Du musst dich also irgendwie so und so verhalten, wenn du eine Förderung haben willst. Du darfst nicht antisemitisch tätig sein. Das kann der Staat machen, sollte es aber gesetzlich regeln. Aber jetzt kommt's, die Grenze ist da erreicht, wo er dann ein Bekenntnis vielleicht verlangt. Und Überzeugungen, Meinungsfreiheit sind schlechthin konstitutiv für die Demokratie, können nicht überprüft werden, müssen angstfrei geäußert werden. Wollen Sie das ändern?
Nee, das will ich nicht ändern. Da bin ich ganz bei Möller. Und es gibt in der Tat auch in der Debatte bei den Antisemitismusbekämpfern einige Übertreibungen, die der Sache nicht gut tun. Was ich ändern will, ist, dass klar ist, Antisemitismus, Rassismus und andere menschenverachtende Inhalte sind nicht zuwendungsfähig. Das heißt, wenn jemand mit dem Geld des Bundes oder des Landes etwas macht, dann darf das am Ende nicht antisemitisch oder rassistisch oder menschenverachtend sein. Ist es es doch, wird das Geld zurückverlangt. Das ist gar nichts Unübliches. Bei jeder Zuwendung wird reingeschrieben, was denn mit der Zuwendung bewirkt werden soll und dass man sie wirtschaftlich auszugeben hat und dergleichen mehr. Und wenn die Zuwendungsauflagen verletzt werden, dann gibt es ein zuwendungsrechtliches Verfahren, das eben bis zur Rückforderung aller Mittel führen kann und das für die Zukunft auch unter Umständen einen dann als Zuwendungsempfänger ausschließt. Das hängt immer von der Schwere sozusagen der Verstöße ab und es hängt davon ab, wie man mit dem Problem umgegangen ist. Aber am Ende gibt es dafür Verfahren und die können hier natürlich auch zum Schutz der Menschenwürde und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vor antisemitischen Angriffen auch entsprechend aktiviert werden.
Es ist darauf hingewiesen worden, dass es das Problem der Durchsetzung gibt und auf das zu wenig geachtet worden ist. Wer überprüft das Ganze? Wer sorgt für Rechtstreue? Zugespitzt gefragt, wollen Sie die Kultur an die Leine legen und eine Kulturpolizei?
Nein, auf keinen Fall. Es geht auch gar nicht allein um die Kultur. Es geht um den ganzen Bereich von Demokratieförderung, Sprach- und Integrationskursen und eben auch kulturellen Förderprojekten. Und überall soll klar sein, wenn der Staat Geld ausgibt, dann ist er an den Schutz der Menschenwürde des Artikel 1 auch gebunden, weil jemand, der Geld des Staates bekommt, um bestimmte Zwecke zu erfüllen, der ist in dieser Hinsicht ein Stück weit verlängerte Werkbank des Staates und damit auch an Artikel 1 des Grundgesetzes gebunden. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, Antisemitismus verstößt gegen den Schutz der Menschenwürde. Also ist auch beim Ausgeben von Geld und bei der Abwicklung von Projekten im kulturellen wie im politischen oder im Bildungsbereich darauf zu achten, dass diese Werte geachtet und nicht verletzt werden.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Sie nicht wollen. Sie wollen zum Beispiel auch keine Betroffenheitskaskaden, so ist einer Ihrer Ausdrücke in Ihrem Antrag, sondern konkrete Projekte, Klammer auf, präventiv, aber auch repressiv. Das heißt, Sie wollen Strafbarkeitslücken schließen und haben dazu Vorschläge.
Ja, also zum Beispiel finde ich es nicht hinnehmbar, dass auf den Straßen jetzt nach dem 7.10. wieder Tod-Israel-Rufe laut wurden. Also wer zur Vernichtung eines Staates aufruft, der wendet sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Das ist ein verfassungsrechtliches Gut und das darf nicht erlaubt sein. Und deshalb bin ich dafür, dass man im 103 StGB eine neue Vorschrift schafft, wo man sagt, wer zur Vernichtung eines Staates der Mitglied der Vereinten Nationen ist, aufruft, wird bestraft. Das Absurde ist, heutzutage wird das Verbrennen von Fahnen, selbst von Stoffen, die einer Fahne zum Verwechseln ähnlich sehen, bestraft, weil man sagt, darin kommt ja eine unfriedliche Haltung zum Ausdruck. Aber wenn man das verbal macht und sagt, dieser Staat soll vernichtet werden, dann ist man damit unter Umständen straffrei, wenn man nicht sagt, man soll die Bundeswehr schicken, dann ist es Verbrechen der Aggression oder man soll Terror ausüben. Wenn man das offen lässt, wie man es macht, ist man straffrei und das wird auch tagtäglich getan. Und es ist natürlich geeignet, den öffentlichen Frieden im Lande zu stören. In der Regel geht es dann am Ende ja auch mit Angriffen, wenn es gegen Israel geht, auf die jüdische Community hier in Deutschland aus, Angriffe auf Synagogen, Schmierereien mit Davidsternen an Wohnungstüren und so weiter.
Wenn man sowas sagt, bleibt man straffrei. Es ist ein Grundgedanke der Meinungsfreiheit, dass eben auch Unsinn straffrei bleibt, bis auf gewisse Grenzen hin. Das ist kein absolutes Recht. Ein letztes Mal. Wir haben viele Absagen und Cancel, Silencing Sachen erlebt. Candice Brights Ausstellung ist abgesagt worden. Die Ausleitung der amerikanischen Philosophin Nancy Fraser von der Kölner Albertus Magnus Professur. Ich will das nicht alles in Erinnerung rufen. Das hatte auch Gründe, aber es sind doch Einschränkungen von Diskursbreite und Tiefe. Sehen Sie die Gefahr nicht?
Nee, die sehe ich nicht, weil ich finde, es ist noch nicht eine Einschränkung für Meinungsfreiheit, wenn ich für meine Meinung kein Geld bekomme. Also da muss es auch einen Unterschied geben zwischen der Frage, darf ich etwas straffrei sagen und habe ich den Anspruch, wenn ich das sage, darauf auch noch eine Subvention zu erlangen. Und ich denke, da muss es mehr Differenzierung geben. Und wir sagen als liberale Rechtsstaatspolitiker immer, das Strafrecht ist das schärfste Schwert, das letzte Mittel, Ultima Ratio. Dann darf es aber auch nicht das einzige Mittel sein, weil ansonsten ist das eine Phrase. Alles, was nicht strafbar ist, ist deshalb noch nicht richtig. Und alles, was nicht strafbar ist, ist deshalb auch nicht automatisch in gleicher Weise förderungswürdig.
Das heißt, wenn ich Sie so höre, treiben Sie so etwas wie Antisemitismusklauseln oder zumindest die Möglichkeit, sie einzuräumen oder einzubauen in kommunale Parlamente oder Landesverfassungen für sinnvoll?
Ich halte es grundsätzlich für sinnvoll und der richtige Stand wären die Haushaltsordnungen, die Landeshaushaltsordnung und die Bundeshaushaltsordnung. Der wird in § 23 in der Regel geregelt, unter welchen Bedingungen man Anspruch auf Zuwendungen hat und was man bei Zuwendungen zu beachten hat. Und das könnte man einfach erst ergänzen, um den Gedanken, dass menschenverachtende, antisemitische und rassistische Inhalte nicht zuwendungsfähig sind.
Antisemitische Inhalte sind nicht zuwendungsfähig, sagt der Grünen-Politiker Volker Beck. Er ist Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zur Diskussion um die Antisemitismusklauseln. Bleiben bei uns noch die Kulturmeldungen. Henning Hubert ist im Studio und er beginnt mit dem Schauspieler Gérard Depardieu.
Im Oktober soll ja bereits gegen den Franzosen verhandelt werden, weil er mutmaßlich sexuelle Übergriffe auf zwei Frauen bei Dreharbeiten vor 3 Jahren begangen haben soll. Jetzt droht Depardieu ein weiterer Prozess wegen Vergewaltigung. Das hat die Pariser Staatsanwaltschaft beantragt. Ermittlungen deswegen laufen seit Dezember 2020. Die Schauspielerin Charlotte Arnoux hatte Anzeige gegen Depardieu erstattet. Sie wirft dem heute 75-Jährigen vor, sie im August 2018 zweimal an seinem Wohnsitz in Paris vergewaltigt zu haben. Nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft muss die zuständige Richterin nun entscheiden, ob Gérard Depardieu in dem Fall der Prozess gemacht wird oder nicht. Mittlerweile haben etwa 20 Frauen dem Schauspieler in den Medien oder vor der Justiz Übergriffe und Belästigungen vorgeworfen. Depardieu weist bislang alle Vorwürfe zurück. Er arbeitete mit den bedeutendsten Regisseuren und Schauspielerinnen des Landes zusammen und spielte in mehr als 200 Film- und Serien mit. Die Nachfolge für den bisherigen Generalintendanten des Saarländischen Staatstheaters, Bodo Busse, steht fest. Es wird der langjährige Leiter des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier, Michael Schulz, ein inszenierender Intendant mit viel Opernerfahrung. Er wird zur Spielzeit 2025-26 beginnen, wenn Busse an die Staatsoper Hannover gegangen sein wird. Michael Schulz sagte bei seiner Vorstellung in Saarbrücken, der Mensch werde permanent mit Informationen gefüttert und habe keine Zeit mehr, sich nur mit einer Sache zu beschäftigen. Hier böten die Theater einen wunderbaren Ort, denn in ihnen könne man sich dem ein bisschen entziehen. Der künftige Intendant kündigte an, Puppen- und Figurentheater fest am Saarländischen Staatstheater etablieren zu wollen. Insgesamt gab es 37 Bewerbungen, darunter 7 von Leitungsteams. Der Stadtratsbeschluss zum milliardenschweren Neubau des Düsseldorfer Opernhauses bekommt ein juristisches Nachspiel. Er ist aus Sicht der dortigen linken Fraktion rechtswidrig gewesen. Man habe deswegen Klage beim Düsseldorfer Verwaltungsgericht eingereicht, um die Vorgänge klären zu lassen, teilte die Fraktion mit. Die Behauptung, die Spitzen der Fraktion von CDU, SPD und FDP im Düsseldorfer Stadtrat seien 2 Monate vorab über die Ankaufpläne von Grundstücken für den Neubau informiert worden, der Rest des Rates erst 3 Tage vor der Beschlussfassung. Nicht öffentliche Informationen habe man sogar erst 2 Tage vorher erhalten. Die linken Fraktion spricht von Überrumpelung und sieht darin einen Verstoß gegen das Gebot der Gleichbehandlung aller Ratsmitglieder und einen Verstoß gegen die Kommunalverfassung. Sie strebt einen Bürgerentscheid über die Oper an. Oberbürgermeister Keller von der CDU hatte die Geheimhaltung begründet. Nur so habe man einen günstigen Preis für die Grundstücke erzielen können. 133 Millionen Euro.
Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler war am Mikrofon. Dankt für Ihr Interesse daran. Gleich die Informationen am Abend. Sie berichten unter anderem über den Abschluss des US-Demokratenkongresses und Belgien ist nach wie vor auf der Suche nach einer Regierung.